Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Der iranische Filmregisseur Jafar Panahi ist mit mehreren Kollegen im Iran verhaftet worden. Der preisgekrönte Filmemacher, mehrfach waren seine Filme auf der Berlinale zu sehen. 2015 in Abwesenheit wurde er mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Er durfte nicht ausreisen. Und so ist der damalige Jubel, den wir da gleich hören, nach dem kurzen Statement vom Juryvorsitzenden Darren Aronofsky. Dieser Jubel war nicht nur Ausdruck von Freude, sondern auch von Solidarität.
Limitations often inspire storytellers to make better work. But sometimes those limitations can be so suffocating they destroy a project and often damage the soul of the artist. Instead of allowing himself to be filled with anger and frustration, Jafar Panahi... Panahi created a love letter to cinema.
Applaus für Jafar Panahi. Berlinale Chef war damals 2015 Dieter Koslik. Gleich werde ich mit ihm sprechen über die Verhaftung von Jafar Panahi. Außerdem ein Thema: Kuratorenkollektive auf der Documenta und bei der Architekturbiennale im kommenden Jahr in Venedig. Der deutsche Pavillon wird nämlich von einem KuratorInnenkollektiv gestaltet. Viel haben wir in den vergangenen Wochen über Kuratorinnen, Kuratoren und vor allem über Kuratorenkollektive gesprochen, gerade auch im Zusammenhang mit der Documenta und dem Kuratorenkollektiv Ruang Rupa. Dass bei dieser Documenta so einiges gehörig schief läuft, das ist ja unbestritten. Und da stellt sich die Frage, wäre die ganze Diskussion zum Beispiel um Antisemitismus vielleicht gar nicht passiert, wenn eine einzige Kuratorin, ein einziger Kurator für die Auswahl und Durchführung der Documenta verantwortlich gewesen wäre. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von Kuratorenkollektiven. Herr Ulrich, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Curare, das ist lateinisch und bedeutet sich kümmern. Was passiert denn, wenn sich im Kunstbereich gleich mehrere Menschen im Kollektiv um eine Sache kümmern? Liegt da vielleicht schon der Keim für Missverständnisse, auch für unklare Verantwortlichkeiten?
Naja, wahrscheinlich assoziiert man zuerst das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, und ist deshalb vielleicht misstrauisch gegenüber Kollektiven von Kuratorinnen und Kuratoren. Ich glaube jedoch, gerade wenn wir jetzt auf die Probleme auf der Documenta schauen, dass ja das nicht der Grund ist, dass wir hier ein Kollektiv haben, warum es jetzt hier etwa diesen Antisemitismus-Skandal gegeben hat. Ich glaube, diese Probleme haben vor allem damit zu tun, dass jetzt einfach vieles, auch was ausgestellt wird in Kassel, zu unvermittelt auch präsentiert wird. Vieles, was gar nicht halt im westlichen Sinn als Kunst gemacht wurde, gedacht ist, wird jetzt auf einmal unter diesen Erwartungen auch wahrgenommen. Hier hätten wir mehr Vorbereitung, mehr Vermittlung gebraucht. Und man könnte vielleicht umgekehrt sagen, eigentlich wäre es vielleicht klug gewesen, jetzt im Rückblick betrachtet, die kuratorische Verantwortung wäre noch auf mehr Schultern verteilt worden. Also man hat zwar ja Ruang Rupa, so ein künstlerisches Team, an die Seite gestellt, aber dessen Rolle, Funktion, Verantwortung ist recht unklar. Ich denke, es wäre sinnvoll gewesen, wenn man gleichberechtigt Kuratorinnen und Kuratoren aus der westlichen Kunstwelt mitverpflichtet hätte. Dann hätten sich sollen diese quasi beiden Teams vielleicht auch ja wechselseitig ins Benehmen setzen müssen. Man hätte viel eher erkannt, wo Vermittlungsbedarf besteht, wo Missverständnisse entstehen können, wo unbedingt noch mehr geleistet werden muss, damit eben nicht so es zu solchen Fehlschlüssen kommt, wie sie jetzt faktisch passiert sind.
Also Sie glauben, dass es bei solchen Kollektiven durchaus so etwas wie eine Schwarmintelligenz gibt? Also viele können einfach mehr als Einzelne?
Unter Umständen ja, ich finde den Begriff Schwarmintelligenz eigentlich ganz schön. Wir können ja vielleicht so generell feststellen, viele dieser Kunstevents heute haben so den Anspruch, global zu sein. Das überfordert auch eine einzelne Person, da überhaupt genügend in Blick nehmen zu können, um einem solchen Anspruch auf Globalität gerecht zu werden. Aber vor allem ist Kuratieren auch deshalb, denke ich, anspruchsvoller geworden, weil ja auch so die Öffentlichkeit, also auch die Besucherschaft, viel pluraler geworden ist als früher. Und damit sind auch höhere Standards der Rücksichtnahme eigentlich erforderlich. was auch eine einzelne Person kaum leisten kann. Also wer soll gleichermaßen sensibel sein, vielleicht gegenüber Antisemitismus wie gegenüber Sexismus oder gegenüber Klassismus? Also das sind ja Sorgen, auch liegen oft auch sehr unterschiedliche biografische Erfahrungen zugrunde, wo man jetzt weit besonders geschult ist und einen guten Blick hat und wo man vielleicht eher einen blinden Fleck hat, umgekehrt. Und um also hier so einem, diesem Anspruch auch einer pluralen Öffentlichkeit gerecht zu werden, braucht man Teams, braucht man sagen, auch eine plurale kuratorische Verantwortung. Das kann jetzt ein Kollektiv sein, wo sich die Akteure schon länger kennen. Das können aber auch eigens für eine solche Veranstaltung zusammengestellte Teams sein. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist die Zeit, wo man sagen, Einzelfiguren hatte, zumindest für solche groß angelegten Events, definitiv vorbei.
Um die plurale Öffentlichkeit, die Sie erwähnen, Herr Ulrich, zu erreichen, könnte es natürlich auch sinnvoll sein, wenn ein Kollektiv oder das Kuratorenkollektiv wiederum Kollektive beauftragt. Also dann wird ja die Vielfalt vergrößert.
Ja, so ist es ja jetzt diesmal in Kassel passiert. Natürlich, wenn das immer weiter diffundiert und die beauftragten Kollektive wiederum viel delegieren, dann wird es vielleicht irgendwann sehr unübersichtlich. Das kann reizvoll sein. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man, wenn dann ein Problem auftaucht, nicht mehr genau weiß, wer jetzt eigentlich Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist. Aber ich denke, das ist grundsätzlich lösbar und scheint mir also auch schon nicht jetzt ein grundsätzlich unpraktikabler Weg zu sein. Im Übrigen ist das ja auch diesmal vielleicht jetzt so sichtbar, dass jetzt hier so viele Akteure mitwirken. Aber gerade bei Documentas war es eigentlich auch die letzten Ausgaben schon üblich, dass man zwar sagen, das eine Gesicht hatte für die Öffentlichkeit, aber dass dahinter ja ganz viele andere in der zweiten Reihe mit kuratiert haben, mit ausgewählt haben. Also auch das waren ja sagen, sehr netzwerkartige Strukturen, die da schon etabliert waren. Aber man hatte natürlich letztlich so diese eine Figur, die das scheinbar alles bestimmt und geregelt und vertreten hat.
Ich möchte noch mal einen anderen Gedanken ins Spiel bringen, Herr Ulrich. Verantwortlich ist mit Ruang Rupa ja ein Kuratorenkollektiv aus Indonesien, das sich um den westlichen Kunstmarkt nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich kümmert. Das kann den Vertretern des Kunstmarktes ja nicht gefallen. Denn ein schöner Effekt bei einer so wichtigen Ausstellung wie der Documenta ist ja, dass der Marktwert so mancher Künstler gehörig steigt. Und jetzt bei dieser Documenta könnte der gegenteilige Effekt ja auch eintreten. Der hohe Marktwert einer Künstlerin, eines Künstlers sinkt, wenn das Werk in einen Antisemitismus-Diskursstrudel zum Beispiel gerät. Ist das ein Gedanke, der Bedeutung hat?
Ich glaube nicht so sehr. Also wir haben ja jetzt tatsächlich diesmal keine Künstlerinnen und Künstler, also im Wesentlichen nicht, die jetzt durch einen hohen Marktwert definiert sind, die also jetzt Sorge haben müssten, dass jetzt ihr Ruf leidet, weil sie auch bei dieser selben Documenta waren, wo es diesen Skandal gab.
Bei Hito Steyerl könnte man das ja vermuten.
Ja, ich glaube nicht, dass es bei ihr solche Gründe hatte, jetzt ihr Song darum zu bitten, dass ihr Werk zurückgezogen wird, sondern das betraf jetzt Grundanliegen ihrer Arbeit auch als politischer Künstlerin, wo sie sich einfach nicht mehr vertreten fühlt. Also ich glaube, ihre Absage ist eindeutig damit motiviert und nicht mit der Sorge, jetzt hier am Kunstmarkt irgendwie einen Rückschlag da einstecken zu müssen. Und auch sonst glaube ich, das jetzt ist nicht das Problem. Klar, der Kunstmarkt, da wird es einige geben, die sich vielleicht gewünscht hätten, dass da jetzt mehr Positionen sind, die man vielleicht auch erst entdecken kann und marktfähig machen kann. Ich glaube, auch das ist ja bei diesmal so, dass das kaum möglich ist. Andererseits glaube ich, dass jetzt auch schon auf den letzten Documentas oder bei vielen Biennalen die Vertreterinnen und Vertreter des Kunstmarkts gemerkt haben, dass das so eine Kunstwelt ist, die oft parallel ist gegenüber der, die sie vertreten oder für die sie sich interessieren. Also das ist schon länger auseinandergegangen und dass die Documenta nicht mehr unbedingt der Pool war, aus dem die großen neuen Entdeckungen für den Kunstmarkt kamen. Das hatten wir die letzten Male auch schon. Also das ist diesmal vielleicht noch ein bisschen stärker in der Tendenz, aber nichts völlig Neues als Phänomen.
Nochmal losgelöst von der Documenta, gibt es denn oder gab es denn in jüngerer Zeit eine Ausstellung, von der Sie sagen, das war prima, dass diese Ausstellung von einem Kollektiv kuratiert wurde?
Also erstmal haben wir das wirklich ziemlich oft gehabt in den letzten Jahren, dass größere Ausstellungen von Kollektiven organisiert wurden. Und das ist meiner Erfahrung nach sind die zwar oft auch ja verrissen worden und nicht nur gelobt worden, diese Ausstellungen, aber jetzt nie verrissen worden, weil es ein Kollektiv war, was das gemacht hat. Also für mich immer noch stark in Erinnerung ist zum Beispiel die 9. Berlin Biennale 2016 vom DIS-Kollektiv aus New York, die sehr viel Post-Internet-Kunst und so ausgestellt haben, wo schon auch ein Kollektiv mit einer sehr klaren Handschrift aufgetreten ist. Und das war eine sehr umstrittene Biennale, aber wie gesagt, da hat jetzt keiner die Grundsatzfrage gestellt, dürfen Kollektive keine Biennalen kuratieren oder so. Das wäre eher eins von vielen Beispielen, wo man sagt, das ist eigentlich gut gelaufen.
Kuratoren, Kollektive, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen eines Trends. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich war das. Herr Ulrich, Dankeschön.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und noch einmal in dieser Sendung sprechen wir über ein Kuratorenkollektiv. Der deutsche Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig im kommenden Jahr wird von einem Kollektiv gestaltet, und zwar von dem Berliner Architekturmagazin Arch Plus und Summa Cum Femma Büro Juliane Greb. Die werden den deutschen Pavillon während der Architekturbiennale in Venedig im kommenden Jahr also gestalten. Und das hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute bekannt gegeben. Die Architekturbiennale gilt als wichtigstes Labor für Zukunftsfragen in der Architektur. Und zu mir ins Studio gekommen ist eine der Kuratorinnen, Franziska Gödicke von der Zeitschrift Arch Plus, die Zeitschrift, die viermal im Jahr erscheint und die auch kuratorische Ideen entwirft. Frau Gödicke, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind, das darf ich sagen, 23 Jahre alt und haben mit Ihren Kuratoren, Kolleginnen und Kollegen eine ganz tolle Aufgabe bekommen. Open for Maintenance war Ihr Konzept überschrieben, mit dem Sie die Jury überzeugt haben. Also so viel wie wegen Umbau geöffnet. Trifft dieser Titel genau Ihr Thema, den Umbau?
Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich glaube, wenn man so will, ist der Titel so eine direkte Referenz zu diesen Wartungsschildern, die man auch kennt, wo drauf steht Closed for Maintenance und die dann darüber informieren, dass der Raum, den man gerade betreten will, gerade geschlossen ist, oder? Also wegen Instandhaltungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Pflege- und Reinigungsarbeiten. Und auch wenn dieses Vorgehen, diese Räume zu schließen, natürlich praktisch von Organisation und Aufwand total nachvollziehbar ist, führt es natürlich dazu, dass so Sorgearbeiten im öffentlichen und im privaten Raum total unsichtbar gemacht werden. Und das Konzept, und deswegen wegen Umbau geöffnet, will genau diese unsichtbaren Arbeiten eben ins Zentrum des Beitrags stellen.
Das klingt jetzt noch ein bisschen theoretisch. Können Sie das irgendwie ein bisschen konkreter machen? Also wie kann man Architektur umbauen? Ich meine, renovieren, sanieren, erweitern, völlig klar.
Genau, ich glaube, dazu haben sowohl meine Kollegin Melissa Koch als auch ich bereits in der Archplus-Ausgabe 246, also zeitgenössische feministische Raumpraxis, Themen beschäftigt, die zum Beispiel heißen die Sorgearbeit, also wer pflegt innerhalb der Architekturen, aber wer pflegt auch an den Architekturen. Es geht um Themen wie die Reparatur des Planeten und damit natürlich auch die Reparatur der Bausubstanz. Kämpfe und vor allem Grabenkämpfe der intersektionalen Gerechtigkeit. Also wenn wir die letzten Jahre denken, vor allem werden die auch im Stadtraum ausgetragen.
Kämpfe im intersektionalen
Bereich.
Bereich. Genau. Das müssen Sie nochmal erläutern, bitte.
Genau, also diese Intersektionalität bezeichnet ja häufig diese Trias zwischen Race, Class und Gender, also von migrantisierten oder rassifizierten Menschen, von feminisierten oder ja, weiblichen Menschen und Körpern und von ökonomisch benachteiligten Personengruppen.
Also der Umbau, das ganz generelle Thema, kann man so sagen.
Genau, ja.
Wie weit sind Sie denn jetzt in diesen Vorbereitungen? Ich meine, das Konzept, das steht, das Konzept hat die Jury überzeugt. Wie werden Sie das denn jetzt umsetzen? Wie werden Sie das jetzt realisieren?
Genau, also was uns ja auszeichnet oder was unser Vorteil war, war, dass wir sowohl die Arge als auch die Kuratorin der Gesamtbiennale, also die Person, die die Biennale leitet, Leslie Loco, schon kennengelernt haben in genau dieser Ausgabe. Summa Cum Femma Büro Juliane Greb als Arge hat im Heft ihr Projekt San Remo vorgestellt, in dem sie zum Beispiel in Programmen, aber auch in den Plänen und im Konzept unterschiedliche Lebensmodelle und unterschiedliche Formen der Sorgearbeit porträtiert haben. Zum Beispiel gab es einen großen Raum im Erdgeschoss, in dem man gemeinsam Kinder betreuen konnte, waschen konnte, in dem es eine Bibliothek gab. Jetzt mal als deren räumliches Beispiel. Und die Kuratorin der Biennale, Leslie Loco, hat uns in einem Interview eigentlich die Themen der Biennale geschenkt, die vorher nicht öffentlich sind. Also dekarbonisieren, dekolonisieren, deinstitutionalisieren. Und wir haben uns jetzt einfach gefragt, wie kann man diese abstrakten, großen Begriffe übersetzen in Praktiken der Architektur? Und das verstehen wir im Sinne der Dekarbonisierung als die Reparatur, also bauen im Bestand, umbauen, weiterbauen, zirkulär bauen, also beziehungsweise Baumaterialien zirkulär verwenden. Die Dekolonisation verstehen wir vor allem als so eine Praxis der Instandsetzung und Instandbesetzung, also die Anerkennung, dass migrantisierte oder marginalisierte Personen auch an der Raumproduktion teilhaben. In Berlin lokal hat man das ja in der IBA 68 gesehen. Da haben die damals sogenannten GastarbeiterInnen ja große Teile Kreuzberg instand besetzt. Auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und abschließend die Deinstitutionalisierung. Da sind wir wieder bei dem, was eigentlich der Ausgangspunkt ist, also Care, Maintenance, welche Personen pflegen die Architekturen, welche Personen pflegen die Personen in den Architekturen und wie können wir als ArchitektInnen zu den Allianzen bilden?
Habe ich das also richtig verstanden, Frau Gödicke? Diese beiden Büros, Summa Cum Femma und Büro Juliane Kreb, die haben ein Projekt entwickelt oder vorgestellt in ihrer Zeitschrift.
Genau.
Daher gab es schon diesen Link, diese Verbindung.
Genau.
Und diese Zusammenarbeit, die ist jetzt insgesamt beauftragt worden, den Pavillon zu gestalten.
Genau, diese Arbeitsgemeinschaft von Summa Cum Femma und Büro Juliane Kreb. Wir haben sie vor allem deswegen auch ausgewählt, weil sie natürlich auch eine Generation an ArchitektInnen widerspiegeln, die jetzt ad hoc alle Probleme der Zeit beheben sollen, oder? Also die Klimakrise, diese intersektionalen Grabenkämpfe und viele mehr.
Welche Bedingungen finden Sie denn bei der Biennale in Venedig vor? Da gibt es ja ganz verschiedene nationale Pavillons. Mhm. Zur Biennale kommen viele Menschen, aber dauerhafte architektonische Strukturen entstehen ja da nicht. Und am Schluss wird wieder umgebaut, Stichwort ja. Umbau. Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Sie hinterlassen ja keine bleibenden Spuren dort.
Genau, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem, was wir uns eigentlich nicht wünschen für unseren Beitrag auf der Biennale. Was wir uns wünschen, ist eine Ausstellung, die für möglichst viele Menschen zugänglich ist und die im Idealfall ausschließlich positive Effekte hinterlässt. Ob das so ganz umsetzbar ist, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten herausfinden. Aber es hat uns natürlich irgendwie herausgefordert und uns auch gezwungen, uns mit der Biennale als Institution auseinanderzusetzen. Also die Biennale, es gibt auf der Biennale 28 Länderpavillons, einen zentralen Pavillon und diesen gesamten Komplex der Arsenale, die alle mit Inhalten bespielt werden. Und dabei entsteht natürlich auch unglaublich viel Material und Abfall. Ja, diese ganzen Räume müssen instand gehalten, gepflegt und gewartet werden. Da gibt es Aufsichten, GärtnerInnen, Reinigungskräfte, die in der Regel für uns unsichtbar sind oder nicht sichtbar.
Wir haben zu Beginn unserer Fazitsendung über die Probleme von Künstlerkollektiven gesprochen, speziell bei der Documenta jetzt. Wie werden Sie denn zusammenarbeiten? Sie sind ja insgesamt 8 Beteiligte. Mhm. Werden Sie schwarmintelligent oder arbeitsteilig arbeiten?
Beides im Idealfall. Also ich glaube, grundsätzlich muss man anerkennen, also die Ech Plus hat mit Corpitation oder Atlas of Commoning bereits Ausstellungen kuratiert und betreut, ohne so eine direkte Kooperation mit ArchitektInnen. Aber was wir auch anerkennen müssen, ist, dass die Aufmerksamkeitsökonomie auf der Biennale eine andere ist. Also wie bereits schon erwähnt, das ist ein sehr weitläufiges Gebäude und oder mehrere Gebäude sogar, ein Gelände. Und die Inhalte müssen sich eigentlich sofort räumlich vermitteln, also quasi beim Durchwandern erfahrbar sein. Und dazu muss der Raum eigentlich selbst der Inhalt sein, der gestaltet wird, und zwar von ArchitektInnen. Und das heißt, hier ergibt sich natürlich schon eine klare Arbeitsteilung. Natürlich die großen konzeptuellen Fragen, die betrachten wir irgendwie alle gemeinsam. Aber wenn es darum geht, Details oder konkrete Fragen in der Ausführungsplanung zu beantworten, da liegt der Schwerpunkt natürlich klar bei den ArchitektInnen. Diskursive Aufarbeitung und Text, Bild und Veranstaltung liefern wir dann von Arch Plus.
Das Berliner Architekturmagazin Arch Plus und Summa Cum Femma Büro Juliane Kreb werden also als Kuratorenkollektiv den Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig 2023 gestalten. Eine der Kuratorinnen war das Franziska Gödicke. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir haben es am Wochenende gemeldet. Die iranischen Regisseure Mohammed Rasoulouf und Mostafa Al-Ahmad sind in ihrer Heimat verhaftet worden. Ihnen wurde vorgeworfen, Unruhe gestiftet und die psychologische Sicherheit der Gesellschaft gestört zu haben. Das hat die staatliche Nachrichtenagentur IRNA geschrieben. Und gestern dann die Meldung, dass auch Jaffa Panahi verhaftet wurde. 2015 wurde er auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet für seinen Film Taxi Teheran. Berlinale-Chef war damals Dieter Korslik und er ist jetzt am Telefon. Herr Korslik, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Panahi 2005 in Teheran kennengelernt. Was war das für eine Begegnung?
Ja, es war eigentlich eine Reise für einen anderen Filmemacher. Ich hatte versucht, einen Film zu bekommen von Rafi Pitt. der dann nachher auch im Wettbewerb lief, der hieß Winter. Und da war ich in Teheran und habe dann Kontakt gehabt zu Panahi. Und der hat mich dann, er und seine Frau, abends zu ihm nach Hause eingeladen zum Essen. Und da waren so alle, die man so vermutet hat, inklusive Herr Kiarostami, dessen Assistent ja mal Panahi war. Und das war ein sehr schöner Abend mit tollem Essen. Und da gab es zwei sehr wunderliche Dinge. Das eine war die Echse, oder sage ich mal lieber der Leguan, der durch das Zimmer schlich, den es später nochmal in dem Film, dies ist kein Film, da hat man den jetzt gesehen. Und das zweite war, dass nach einer Weile Panahi zu mir gesagt hat, ich soll doch mal rüberkommen ins Nebenzimmer. Und da zeigte er mir dann den Rohschnitt von Offside, diesen wunderbaren Fußballfilm, wo sich die Mädchen als Männer verkleidet haben, um ins Stadion zu kommen. Also das war unser erster Kontakt.
Wie hat sich denn dann Ihre Zusammenarbeit entwickelt? Die ging ja jahrelang weiter, auch auf der Berlinale dann.
Ja, das ging ja hin und her und wir hatten wirklich eine intensive Beziehung. Da hat vor allen Dingen Ihre Kollegin Anke Lebecke die Beziehung gepflegt und wir haben immer wieder Kontakt zu ihm aufgenommen und haben so auch dann die Filme bekommen, nach denen wir, sag ich mal, die wir offiziell gar nicht bekommen hätten und er sie ja offiziell auch gar nicht hätte drehen können, weil in der Zwischenzeit kam ja auch sein 20-jähriges Berufsverbot, zwar nicht Hausverbot, aber Berufsverbot. Er drehte ja dann, um zu sehen, wo er wohnte, drehte er ja dann auch einen Film, der hieß, das ist kein Film, da hat man das ja gesehen, so ein bisschen im Fahrstuhl hin und ist er da hoch und runter gefahren in seiner Isolation. Ja, und dann haben wir erstmal Offside gezeigt, das war ein großer Erfolg mit dem Zimmermann Bär. Und dann wurde es etwas depressiver. Wir haben dann Closed Curtain hieß der Film, da war, ging es ihm schon schlecht, das konnte man im Film sehen. Das war in einem Landhaus am Meer im Norden von Iran. Und da waren die Vorhänge immer zugezogen, da lief ein Hund rum. Also das war ein sehr, sehr dunkler Film. Ja, und dann der Film aller Filme, also jedenfalls für die Berlinale. Dann bekamen wir über geheime Wege Taxi. Und diesen Moment werden viele nicht vergessen, die dabei waren oder die es gesehen haben. Ich jedenfalls nicht, wie wir plötzlich da auf der Bühne standen. Darren Aronofsky war der Präsident und es wurde verkündet, dass Taxi den Goldenen Bären bekommt. Mhm. Und er war natürlich nicht da, Panahi. Und dann sind wir zu der kleinen Hanna hingegangen in der 7. Reihe. Das ist seine Nichte, die auch in dem Film Taxi mitspielt. Die sitzt ja neben ihm und spricht den Dialog. Ja, und dann haben alle geweint, wie sie dann da oben war, gesprochen hat, den Bären nach oben gerissen mit der Hand, so wie ein Profi. Also wir erinnern uns.
Also vielfältige Auszeichnungen, auch eine Retrospektive haben Sie auf der Berlinale gezeigt, zahlreiche Solidaritätsaktionen. Haben denn solche Aktionen irgendeine Wirkung auf das Regime in Teheran gehabt? Haben Sie da irgendwie Hinweise darauf, Herr Koslik?
Ja, die hatten bestimmt eine Wirkung. Also einmal gab es ja noch eine Geschichte, die dann auch weltweit lief. Ich habe ja dann Panahi in die Jury eingeladen und als die Präsidentin Isabella Rossellini war, und dann durfte er nicht kommen und dann gab es ein unendliches Hin und Her mit Regierungsvertretern. Ja, das hat schon Einfluss genommen und da sind wir dann vielleicht auch an einem Punkt, den man nicht so ganz begreift. Auf der einen Seite sind die Iraner, auch die iranische Regierung, sehr stolz auf ihre Filmemacher und was die weltweit so machen, ist ja nicht nur Panahi, sondern auch viele andere Filmemacher. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich nicht, dass gezeigt wird, was sie dort veranstalten und dass gezeigt wird, dass sie einfach ein rigides Regime führen, den Leuten den Mund verbieten, den Leuten den Beruf verbieten und dass sie mit polizeilichen Methoden und Geheimdienstmethoden die Leute unter Druck setzen. Und diese Ambivalenz, das hat sich über die ganze Zeit hingezogen, aber das haben wir auch ausgenutzt, muss ich sagen. Und natürlich wissen die nicht, wie wir die Filme bekommen haben, aber 2017 haben sie dann zugeschlagen und Anke Lebecke und ihre Kollegin haben sie dann festgenommen. Und die andere Kollegin, eine iranische, die haben sie dann wochenlang festgehalten. Es war ein Psychokrieg. Also ich würde mal sagen, beides ist passiert. Auf der einen Seite waren sie beeindruckt über den weltweiten Protest, auch über den grünen Teppich, den wir mal bei Offside organisiert haben. Und auf der anderen Seite haben sie mit aller Härte immer zugeschlagen.
Vor 2 Monaten etwa wurden 2 Dokumentarfilmer in Teheran verhaftet. Ihr Filmmaterial wurde beschlagnahmt. Sie wurden allerdings dann nach einigen Tagen wieder freigelassen. Jetzt diese Verhaftung von Mohammed Rasolov, von Mostafa al-Ahmad und Jaffa Panahi. Haben Sie denn, Herr Koslik, eine Erklärung dafür, warum gerade in diesen Wochen das iranische Regime den Druck ganz offenbar auf die Filmszene erhöht?
Naja, ich glaube, es ist nicht nur der Druck auf die Filmszene, die sind ja in einer ganz schwierigen Situation, was sich dort abspielt, auch wirtschaftlich, was sich im Iran abspielt. Die Sanktionen sind ja noch nicht gelockert. Es geht immer noch hin und her in dieser ganzen Atomgeschichte. Also ich glaube, die sind einfach ultra nervös und die wollen ein Exempel statuieren und ein bisschen schauen sie vielleicht ab, was so weiter im Norden passiert. Da hält man ja auch alles unter Druck, ob das nun in Russland, in der Sowjetunion ist oder in Belarus. Da hat man ja gesehen, wie man die Leute einschüchtern kann. Es ist absurd. Es ist komplett absurd. Auch diese Vorwürfe sind komplett absurd. Und sie werden die Leute nicht unterdrücken können. Die Leute werden trotzdem weitermachen. Und ich weiß, dass wir keine Zeit mehr haben, aber ich würde Ihnen gerne wenigstens ein paar Zeilen noch vorlesen aus dem Brief, den Panahi ja geschickt hat. Und Isabella Rossellini hat ihn vorgelesen zur Eröffnung, als er nicht kommen durfte, wenn wir noch Zeit haben.
2011 war das.
Das war 2011 und das war mucksmäuschenstill im Saal. Die 2000 Leute bei der Berlinale waren wirklich ruhig und das ist ein langer Brief, aber ich lese mal die zwei Absätze. Die Wirklichkeit ist, dass mir für 20 Jahre das Denken und Schreiben untersagt wurden. Aber sie können mich nicht davon abhalten und zu träumen, dass in 20 Jahren die Verfolgung und die Einschüchterung durch Freiheit und durch freies Denken ersetzt werden. Mir wurde für 20 Jahre der Blick auf die Welt entzogen. Aber ich hoffe, nach meiner Freilassung eine Welt ohne geografische, ethnische und ideologische Grenze bereisen zu können. Eine Welt, in der die Menschen ungeachtet ihres Glaubens und ihrer Überzeugung in Frieden miteinander leben.
Das also die Worte von Jaffa Panahi, dieser Brief, den Sie vorgelesen haben aus dem Jahr 2011. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Sie hatten es vorhin angedeutet, dass es ihm damals ja schon nicht besonders gut ging. Wissen Sie irgendwie aktuell, in welchem Zustand er ist?
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe keinen direkten Kontakt mehr mit ihm. Es gibt bestimmt Leute, die Kontakt mit ihm haben, beziehungsweise es gibt ja Möglichkeiten, wie man über Dritte einen Kontakt herstellen kann. Aber ich persönlich habe keinen mehr. Aber wir haben oft einen direkten Kontakt hergestellt mit was ganz Einfachem. Wenn er bei der Berlinale lief, haben wir ein Handy vor die Lautsprecherboxen der Berlinale gestellt und wir hatten dann eine Möglichkeit, dass er es woanders live hören konnte, so auch zum Beispiel bei Taxi. Und das war immer ganz bewegend, dass wir wussten, er sitzt zu einer anderen Box in Teheran und hört jetzt, was in Berlin passiert.
Die iranischen Regisseure Mohammed Rasoluf, Jaffa Panahi und Mostafa Al-Ahmad wurden verhaftet. Dieter Koslik war das. Bis 2019 war er der Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Herr Koslik, Dankeschön.
Ich danke Ihnen und schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei zu einer Geldstrafe im Zusammenhang mit der Inhaftierung des Kulturförderers Osman Kavala verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts in Straßburg hat die Türkei das Urteil aus dem Jahr 2019 zur sofortigen Freilassung Kavalas missachtet und muss nun 7.500 Euro an diesen zahlen. Gigi Deppe.
2017 war Kavala in der Türkei festgenommen worden. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, er sei mitverantwortlich für die Gezi-Park-Proteste von 2013. Dann hieß es, er habe sich am versuchten Putsch von 2016 beteiligt. 2020 sprach ihn ein türkisches Gericht zwar frei, aber er wurde sofort wieder verhaftet. Der Vorwurf diesmal Spionage. Das geht so nicht, sagen die Straßburger Richterinnen und Richter. Es gebe doch keine neuen Fakten. Sie hätten das alles längst geprüft. Kavala habe sich in all den Jahren rechtmäßig verhalten.
Der Komponist der berühmten Titelmelodie der James-Bond-Filme Monty Norman ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren, wie die BBC aus dem Kreis der Familie erfuhr. Der in London geborene Norman begann seine Karriere als Sänger, wechselte aber in den 50er Jahren zur Komposition. Er schrieb Songs für Cliff Richard, Timmy Steele und Bob Hope. Soundtracks schuf er unter anderem für den Science-Fiction-Klassiker Der Tag, an dem die Erde Feuer fing und die Filmkomödie Bob auf Safari. Das James-Bond-Thema war Monty Normans bekanntester Einzeltitel. Über die Autorenschaft wurden zwei Prozesse geführt, die er beide gewann. Auch die englische Jazz-Saxophonistin Barbara Thompson ist gestorben im Alter von 77 Jahren. Thompson war eine der wenigen prägenden Frauen der britischen Jazzszene. Imke Köhler.
Thompson gründete ab 1975 drei Bands, das United Jazz und Rock Ensemble, in dem auch ihr Mann, der Schlagzeuger und Musikproduzent John Heisman, mitspielte, das Barbara Thompsons Jubiaba und das Barbara Thompsons Paraphernalia, eine Band, in der ebenfalls ihr Mann Schlagzeuger war. Thompson schrieb zum Teil auch die Songs für diese Bands, sie schrieb darüber hinaus aber auch klassische Kompositionen sowie Musikstücke für Film und Fernsehen. 1978 lernte sie den Komponisten Andrew Lloyd Webber kennen und arbeitete mit ihm an seinen Musicals Cats und Starlight Express.
Der Deutsche Journalistenverband prangert die Schikanen der russischen Behörden gegen Medienschaffende an. Deutschlands größte Journalistenorganisation reagierte damit auf die Sperrung des Nachrichtenportals Welt.de und auf die geplante Liquidierung des russischen Journalistenverbands. Putin setzte damit seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Pressefreiheit fort, so DJV-Bundesvorsitzender überall.
Dass es schwule Architekten gibt, dürfte wenig überraschen. Überraschender ist allerdings schon, dass erst jetzt ein Buch zu diesem Thema erschienen ist. Schwule Architekten, verschwiegene Biografie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Wolfgang Vogt und Uwe Bresam. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat die 304 Seiten gelesen. Herr Bernau, sind Sie denn bei der Lektüre auf ein für die Architekturgeschichtsschreibung wichtiges Thema gestoßen?
Ja, auf jeden Fall. Also auf ein wichtiges und erstaunlicherweise übersehenes Thema bis jetzt. Also ich würde gar nicht mal sagen übersehen, es wurde ganz bewusst übergangen, weil es nämlich einige ganz zentrale Kriterien der Architekturgeschichtsschreibung gebunden ist, in gewisser Weise zum Beispiel die Fiktion, dass nur das Werk entscheidend sei. Wir wissen aber inzwischen aus unter anderem zum Beispiel der Forschung über Frauen als Architektinnen, dass die Umgebung und die Umstände, unter denen ein Werk entsteht, ganz zentral dafür sind, wie dieses Werk entstanden ist und wie es aussieht. Das heißt, die andauernde Angst von schwulen Männern, vor allem Männern, das ist ein Buch, was bis auf ganz wenige Beispiele sich um Männer handelt, die andauernde Angst vor Entdeckung, vor Selbstentblößung, vor Entblößung, vor gesellschaftlichem Ruin, vor auch geschäftlichem Ruin selbstverständlich.
Und vor strafrechtlicher Verfolgung
bis 1969 mindestens in der Bundesrepublik. Tja, die hat auch das Werk in irgendeiner Form geprägt, möglicherweise zumindest.
Wie wird denn im Nachhinein festgestellt, ob Architekten, die ja oft schon lange tot sind, ob die überhaupt schwul waren?
Ja, das ist natürlich das große methodische Problem. Also manchmal hat man tatsächlich einen Prozessakt in irgendeiner Form, dass jemand wieder natürliche Handlungen begangen hat. Ansonsten dreht es sich tatsächlich zum allergrößten Teil, vor allem bei den Architekten, die vor den 1990er Jahren, also vor der großen AIDS-Krise agiert haben, dreht es sich um Indizienbeweise, um Umgehungsprozesse, wenn man so will. Also wenn jemand unverheiratet war sein ganzes Leben lang und sehr enge Männerfreundschaften hatte, möglicherweise auch sehr enge Briefwechsel hatte, die gut überliefert, öfter sogar ediert sind inzwischen, dann sind das schon heftige Indizien. Und es gibt natürlich dann wirklich zu entdecken, dass es wahnwitzige Strategien gegeben hat, um über das Privatleben nicht reden zu müssen. Also Fritz Schumacher beispielsweise, der Architekt, der Hamburg überhaupt erst geschaffen hat, hat sich völlig inszeniert als Mann, der in seine Arbeit aufgeht, für die Stadt, für die Gesellschaft. Und er konnte gar kein Privatleben haben. Er hatte natürlich eins, selbstverständlich. Aber über das wurde nicht geredet.
War denn der Sex bei Architekten, war das irgendwie wichtig?
Na, es war zumindest so wichtig, dass Architekten, die geoutet wurden oder die erwischt wurden mit einem anderen Mann im Bett oder mit einem Prostituierten oder die eben auch alleinstehend waren, zumindest seit dem Beginn des bürgerlichen Zeitalters im 19. Jahrhundert, ist das durchaus immer schon ein Verdachtsargument gewesen, dass die schlichtweg ihren Job verloren haben oder eben geschäftsschädigende Nachrede befürchten mussten. Also insofern, es spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, mit wem man ins Bett geht. Allerdings auch, und das ist möglicherweise das einzige leichte Manko, das man bei diesem Buch hat, es ist eben auch eine Frage der sozialen Klasse gewesen. Also das Bürgertum hat bei Adligen Sachen akzeptiert und bei Arbeitern, die es bei sich selber niemals akzeptiert hat, und der größte Teil der Architekten waren Bürgerliche.
Also soziale Hierarchien, ganz wichtig.
Soziale Hierarchien spielen auf jeden Fall eine Riesenrolle. bis hin dazu, dass eben selbst so berühmte Architekten wie zum Beispiel Friedrich Wilhelm Krämer, der Schöpfer des neuen Braunschweig ist und der Schöpfer der einstmals sehr berühmten Braunschweiger Schule, der wurde eben 1950 in Flagranti, wie es so schön heißt, in Hamburg erwischt und musste befürchten, alles zu verlieren, seine gesamte Karriere, seine Hochschulkarriere, seinen Posten etc. Und der wurde dann verteidigt von seinen Standesgenossen, wenn man so will, nämlich von seinen bürgerlichen Studierenden und seinen Professoren etc. Übrigens eines der ganz seltenen Beispiele, dass sich Heterosexuelle für Homosexuelle öffentlich eingesetzt haben.
Gab es denn auch tolerantere Länder als Deutschland?
Ja, vor allem mal Frankreich, wo zum Beispiel Percier de La Fontaine für Napoleon gearbeitet haben und ein berühmtes schwules Paar waren, also um 1830. In Frankreich gab es schlichtweg dank des Code Napoleon keine Verfolgung von Schwulen mehr. Auch in den Niederlanden gab es das sehr früh nicht mehr, weswegen zum Beispiel dann der berühmte Heinrich Hendrich, der Schöpfer der Düsseldorfer Schule, des Drei-Scheiben-Hochhauses, ja, weswegen er sich dann sein Sommerhaus in den Niederlanden gebaut hat.
Gibt es denn auch Architekten, die nicht aus Nordamerika oder Europa kommen in diesem Buch?
Das ist ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen, dass sie doch einige zumindest mal aufgetrieben haben. Zum Beispiel Chang Guan Li, der auch am Bauhaus gearbeitet hat, über den bekannt war, dass er sehr enge Freundschaften mit Männern gehabt hat und auch mit jüngeren Männern. Und dann wird das eben auch mal klar gemacht, worum es geht. Weil das ist das Ärgerliche eigentlich bei ganz, ganz vielen Büchern über Architekten und auch Architektinnen. Auch in diesem Buch sind doch immerhin eine Architektin, nämlich Emilie Winkelmann und eine Transfrau sogar, nämlich Hildegard Schirmacher erwähnt, die Stadt Limburg geradezu vor dem Abriss gerettet hat und sich im Alter von über 70 zu einer Transformierung entschlossen hat. Und man hat eben wirklich mal gesehen, es gibt die Daten alle, es ist alles da, nur es wird verschwiegen in der Literatur, weil es nicht in das Konzept von Architekturgeschichte passt, dass man sich doch nur mit dem Werk beschäftigen soll und die Persönlichkeit gar keine so eine Rolle spielt.
Und jetzt, Herr Bernau, noch zu einer ganz wichtigen, vielleicht zur wichtigsten Frage überhaupt. Gibt es denn schwule Architektur? Gibt es Kriterien dafür, die man benennen könnte?
Es gibt einfach viel zu wenige Daten, um das feststellen zu können. Es gibt einfach nur ganz, ganz wenige Architekten, von denen überhaupt debattiert werden kann. Sind sie schwul gewesen, sind sie nicht schwul gewesen, welche Rolle spielte ihre sexuelle Ausrichtung, ihre sexuelle Veranlagung dafür, wie sie im Leben zurechtkommen konnten. Ich meine, Oberklassenarchitekten wie Philip Johnson, der für die Obersten und Reichsten der Amerikas gearbeitet hat, der hatte natürlich unendlich viel weniger Probleme als ein völlig unbekannter kleiner Architekt, von dem wir gar nicht wissen, welche Veranlagung er heute hatte. Das heißt, uns fehlen schlichtweg die Daten und das ist genau die gleiche Voraussetzung wie die über Forschung in Frauen in der Architektur vor etwa 30 Jahren.
Schwule Architekten, verschwiegene Biografien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Wolfgang Vogt und Uwe Bresan, erschienen im Wasmut und Zohlen Verlag. Vielen Dank, Nikolaus Bernau. Kunst am Bau, Skulpturen, Mosaike, Wandmalereien, Reliefs, rund 10.000 Kunstwerke gibt es an Gebäuden des Bundes. Zwei außerordentliche Wandmalereien hängen in Halle Neustadt, die Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR. Geschaffen hat sie der spanische Maler und Grafiker Josep Renau und sie werden jetzt ganz aufwendig restauriert. Eine Baustellenbesichtigung hören wir jetzt von unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach.
Halle Neustadt. Ein Plattenbauviertel, hochgezogen in den 1960er Jahren für die Chemiearbeiter. Damals haben hier 100.000 Menschen gelebt, inzwischen sind es nur noch halb so viel. Schon von weitem zu sehen wirken sie wie schlafende Riesen, die Plattenbauten von Hanoi. An einem dieser Gebäude steht Restauratorin Caroline Fabian auf einem Baugerüst. Vor ihr das 48 Jahre alte Wandbild von Josep Renau. Der etwas sperrige Titel, die Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR. Ein 35 Meter hohes Mosaik, bestehend aus knapp 11.000 Keramikfliesen. Das Problem, die Fliesen seien zwar größtenteils intakt, aber darunter haben sich Hohlräume gebildet, die neu verfüllt werden müssten. Jede Fliese, jede Fuge muss einzeln abgeklopft werden, sagt Caroline Fabian.
Lass mal mein Werkzeug rausholen. Haben wir jeweils jeder seinen Lieblings, aber jeder hat so sein Werkzeug und klopft das erstmal schön ab. Hier hört man es. Hier ist Hohlraum, hier ist weniger Hohlraum. Und je nachdem, wo der Hohlraum ist, machen wir Löcher ran. Hier ist gerade eine Fuge, da hört man das gut mit dem Hohlraum. Aber wenn es gut gefestigt ist, dann hört man den Hohlraum nicht mehr.
Mit einer großen Spritze füllen die RestauratorInnen den Versetzmörtel in die Fugen, um die Keramikfliesen neu zu befestigen. Etwa 5000 Fliesen müssen in Handarbeit restauriert werden. Das erste Wandmosaik von Renau in der DDR, es zeigt kubistische, ja futuristische Formen in Rot und Blau und einen Marx-Kopf, der in die Ferne blickt.
In Spanien ist das echt eine große Nummer. Es gibt in Valencia ein großes Museum, das Museum für moderne Kunst, wo das Renau-Archiv liegt. Und die, also der ist sehr bekannt in Spanien. Einerseits wegen seiner politischen Rolle und andererseits für seine Kunst.
Das sagt Philipp Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung, die die Sanierungskosten des Wandmosaiks von 1 Million Euro zu 80% übernimmt. Josep Renau, das war ein Maler, Grafiker und Kommunist. Er war es, der das weltberühmte Bild der Zerstörung Guernicas von Pablo Picasso für die Weltausstellung in Paris in Auftrag gab. Nach dem Sieg der Faschisten floh Renau aus Spanien, erst nach Frankreich und dann nach Mexiko. Von dort siedelte er in die DDR über und brachte den sogenannten Muralismo mit. Wandmalerei, aber eben nicht so kitschig plump, wie es bis dahin in der DDR-Propaganda üblich war. Insgesamt 4 Wandbilder gibt es von Renau, eins in Erfurt, erst vor wenigen Jahren restauriert, die anderen 3 in Halle-Neustadt. Und diese Kunst am Bau sollte auch für die Nachwelt erhalten bleiben, sagt der Stiftungsdirektor.
Es ist ein Teil der Identität von uns allen. Und ich glaube, das war sicher Anfang der 90er Jahre noch nicht so, aber ich glaube, dass man so kulturelles Erbe begreifen muss.
Die Frage, welche Aspekte der DDR-Zeit heute noch öffentlich ausgestellt werden sollen, wird in Halle durchaus kontrovers diskutiert. Anfang letzten Jahres gab es eine hitzige Debatte in der Stadt darüber, ob das durch die Flut 2013 zerstörte und wieder aufgebaute Planetarium nach Sigmund Jähn benannt werden sollte. Jähn, der Kosmonaut, erster Deutscher im All, aber eben auch ein treuer SED-Genosse. Am Ende hat sich das Stadtparlament dagegen entschieden. Bei Josep Renau und seinem Wandmosaik mit dem Marx-Kopf gab es bisher keinen Gegenwind, sagt Halles Kulturdezernentin Judith Marquardt.
Wenn man die DDR-Geschichte betrachtet, kann man immer irgendwas finden. Warum soll man den Marx-Kopf restaurieren? Aber das war wirklich einhellig, auch gerade im Stadtrat. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass dieses Bild auch ein kulturelles Erbe ist, ein Kunstwerk von internationaler Bedeutung. Und durch den starken Partner haben wir einen relativ verhältnismäßig kleinen Anteil finanziell.
Der leitende Restaurator Mirko Finch hat sich auch so seine Gedanken gemacht.
Und ich bin selbst in der DDR aufgewachsen und habe auch Probleme mit dem ideologischen Hintergrund. Aber wenn ich mitbekomme, dass die Leute sich darüber streiten, sich darüber unterhalten, dann erfüllt diese Kunst eigentlich schon ihren Zweck. Und vielleicht mit viel Glück fangen ein paar Leute an, auch die Geschichte dieses Kunstwerkes zu hinterfragen und die Geschichte des Künstlers, was vielleicht seine Motive waren. Und die reichen ja nun bis zum Spanischen Bürgerkrieg zurück.
Bis Ende des Jahres wollen sie fertig sein in Halle. Dann soll das erste Werk von Josep Renau in Deutschland in Halle-Neustadt restauriert sein. Es soll nicht wie neu wirken, das ist dem Restauratorenteam um Mirko Finch wichtig, aber eben neu befestigt. Mit einer Ausnahme, ganz oben, in 38 Metern Höhe, müssten ein paar hundert Keramikfliesen durch neue ersetzt werden, denn sonst bestünde die Gefahr, dass Teile der Mähne von Marx abbröckeln könnten. Von Marx erschlagen, dieses Risiko möchten sie in Halle lieber nicht eingehen.
Niklas Ottersbach. Und nun der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Folgt man Wikipedia, war Stepan Bandera in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein nationalistischer ukrainischer Politiker und Partisanenführer. Das klingt nur bedingt aufregend. Dennoch hat Andrei Melnik, der jüngst abberufene ukrainische Botschafter in Deutschland, durch die Erwähnung Banderas in der Interviewsendung Jung und Naiv eine ultrahoch erhitzte Debatte ausgelöst. Denn Melnik feierte Bandera als ukrainischen Unabhängigkeitskämpfer und bestritt, dass Bandera ein Massenmörder von Juden und Polen gewesen sei. Das gehöre vielmehr zu den Narrativen, die die Russen bis heute durchsetzen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt nun der ukrainische Historiker Jaroslav Rizak, Bandera sei im Sommer 1941 in Lemberg zweifelsfrei an einem zweitägigen antijüdischen Pogrom beteiligt gewesen. Was indessen die Vernichtung der polnischen Bevölkerung in Wolhynien durch die ukrainische Aufstandsarmee UPA angeht, in der viele Banderowzi, Anhänger und Verehrer Banderas, kämpften, hält Rizak fest. Es ist ironisch, dass Bandera keinen direkten Einfluss auf die Aktionen der Banderowzi hatte. Nach Kriegsbeginn gelang es ihm, aus dem polnischen Gefängnis freizukommen und nach Krakau zu gehen, wo er von den Deutschen festgenommen wurde. Bis Herbst 1944 war er zuerst in Berlin und dann im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Es ist nicht klar, ob er von der Gründung der UPA wusste und ob er ihre Aktivitäten billigte. Jaroslav Rizak über Stepan Bandera in dem FAZ-Artikel: Der Freiheitskämpfer war auch ein Terrorist. Falls Sie Lust auf noch mehr jüngere Geschichte haben, lesen Sie in der FAZ auch Kassels größtes Kunstbeben. Eine Reaktion auf die FDP-Abgeordnete Aniko Merten, die in der Bundestagsdebatte zu Documenta behauptet hatte: Fakt ist, die Documenta braucht immer einen Skandal. Ist das wirklich so? Fragt der FAZ-Autor Stefan Trinks. Skandale bezogen sich immer nur auf einzelne, für die Zeit noch zu progressive Künstler oder Werke, vereinzelte missverständliche Aussagen oder Verhaltensweisen der Kuratoren und oft genug auf das beträchtliche Überziehen des Budgets. Aber einen Eklat von solchen Dimensionen wie dieses Jahr hat die Weltkunstschau nie zuvor erlebt. Das dazu und jetzt zu Hot und hysterisch. So heißt die Kolumne in der Tageszeitung, in der Lou Zucker unter der Überschrift »Empowerndes Bouncen trotz Sexismus« erklärt, warum sie als Feministin die lateinamerikanische Tanzmusik Reggaeton schätzt, obwohl ihr insbesondere woke, linke Männer ständig sagen, aber die Lyrics sind doch total sexistisch. Ja, das stimmt, gesteht Zucker und erläutert mit lustigen Worten, dass in ungefähr 80% der Reggaeton-Texte ein chauvinistisch besitzergreifendes Verständnis von Liebe und allerlei anderer problematischer Bullshit zum Ausdruck kommt. Zuckers Faible für Reggaeton tut das aber keinen Abbruch. Sie macht sich einfach per Whataboutism einen schlanken Fuß. Ganz ehrlich, lassen sich nicht 80% aller Popsongs weltweit in diese inhaltlichen Kategorien einteilen? Wenn ich alles an sexistischer Musik boykottieren würde, bliebe einfach nicht mehr viel übrig. Und ich habe nicht vor, bis zur Revolution aufs Tanzen zu verzichten. Zum Schluss zu Henrik M. Broder, von dem die Neue Zürcher Zeitung im Rahmen eines zweiseitigen Interviews wissen will, was er sich für Deutschlands Zukunft wünscht. Antwort Broder: Dass Deutschland zur Wirklichkeit zurückfindet. Dieses Land lebt nicht in der Wirklichkeit. Die Politiker verkünden dabei ständig, dass Deutschland Vorbildfunktion habe. Ja, wofür denn? Für zwei verlorene Weltkriege? Eine versaute Energiewende? Die wegweisende Russlandpolitik? Das Mautdesaster oder die desolate Infrastruktur? Man müsste das deutsche Wappen neu entwerfen. Das wäre dann ein Adler aus klimaneutralen Materialien und in seinen Klauen die Losung: Größenwahn, Impotenz und gute Laune. Tja, und was sagen jetzt diejenigen unter Ihnen, die den Großrhetoriker Broder überhaupt nicht mögen? Vielleicht sagen sie ja mit einer Überschrift der Süddeutschen Zeitung: Ach Gott.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.